Der Dollar erholt sich, die Fed zeigt Zurückhaltung und Donald Trump rudert zurück. Also eigentlich alles fast schon wieder beim Alten oder irgendwie doch nicht. Es ist auf jeden Fall spannend und in den Charts haben wir interessante Ebenen erreicht. Und genau das werden wir uns jetzt mal anschauen und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Dieses Video ist keine finanzielle Beratung. Ich bin wieder da und begrüße Sie ganz herzlich ein weiteres Mal aus Lima und weiterhin, ja, Spaziergänge gibt's. Ja, natürlich, das Essen ist weiterhin lecker, aber der Computer bindet mich. Und dementsprechend, es gibt nicht so viel von mir zu berichten, ist auch nicht so ein Problem. Da gibt es ja genug andere Dinge, über die wir reden könnten. Was habe ich jetzt gerade frisch gehört und gelesen oder überflogen vielmehr? Donald Trump will das ganze Thema der Zölle mit China jetzt doch nicht mehr so hart angehen. Man redet über entsprechende Senkung und damit ist halt das nächste große Thema jetzt nicht vom Tisch. Aber es geht auch hier wieder in die Richtung, was man heiß kocht, muss man noch lange nicht heiß essen. Ist mal umformuliert, uminterpretiert, geht aber in die gleiche Richtung. Und das gleiche Thema ist momentan eben auch, wenn wir uns mit der Fed beschäftigen, mit der Verzinsung, mit dem Dollar. Denn da ist natürlich die große Frage auch zuletzt gewesen, könnte denn die Zinssenkung kommen? Und da war ja auch der Markt zuletzt doch noch eher davon überzeugt. Aber auch davon ist momentan nicht mehr so wirklich viel zu spüren. Und trotzdem, der Dollar erholt sich aktuell wieder, was natürlich auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist. Auf der einen Seite haben wir natürlich eine technische Unterstützung erreicht, die das einfach auch anbietet. Auf der anderen Seite ist natürlich hier auch wirklich die Frage, wie tief kann es eigentlich noch wirklich gehen für den Dollar und kann dann nicht die Fed dann dementsprechend halt auch mit einsteuern? Und da haben wir eben in dem Punkt, naja, Zinssenkungen scheinen momentan vom Tisch zu sein, was dann etwas Stabilität reinbringen könnte in den Dollar. Wie weit das gehen kann, das werden wir uns natürlich noch anschauen und natürlich auch dabei alles andere mit betrachten. Ja, und in dem Sinne, wir schauen mal auf die aktuellen Zahlen, wo wir da momentan so sind. Und im Endeffekt, außer den Einkaufsmanager-Indizes, gab es jetzt nicht so wirklich viel, was uns so beschäftigt haben könnte oder beschäftigt haben könnte. Aber es gibt ja genug von Seiten der Politik zu hören. Wie gesagt, Donald Trump hatte sich ja zuletzt wieder geäußert. Aus dem Weißen Haus kam dann eben das Thema China. Ja, die anderen Zölle sind ja sowieso erstmal ausgesetzt. Und am Ende wird man sich dann, davon bin ich jedenfalls überzeugt, auch insgesamt zusammensetzen, wenn es um die Zölle geht, ob das jetzt die Eurozone ist, also Europa, die EU, oder ob das eben auch dann dementsprechend andere Länder sind. Das wird sich dann zeigen, aber es gibt ja doch eine große, große Bereitschaft, sich zusammenzusetzen. Und vielleicht könnte aus dem Totaldesaster vielleicht doch noch etwas werden, was ja die Welt insgesamt dann wieder voranbringt. Allein der Glaube stirbt zuletzt. Also schauen wir mal. Im Endeffekt, morgen, also jetzt am Donnerstag, wo Sie das Video sehen, ich nehme es heute am Mittwochabend das Ganze auf. Wir haben den IFO-Geschäftsklimaindex, auch da ist natürlich das Thema Hoffnung mit dabei. Es wird eine leichte Senkung erwartet. Es bleibt abzuwarten, ob es tatsächlich so mit dem blauen Auge davon geht. Ich gehe nochmal auf die Konjunkturerwartung ein, die ja beim letzten Mal dann auch thematisiert wurden, die ja beim besten Willen alles andere als rosig aussahen. Und ich kann mir vorstellen, dass sich der IFO-Geschäftsklimaindex da so ein Stückchen anpasst und auch mit dazukommt. Und dann kommt aus den USA dann am Donnerstag die Erstanträge auf die Arbeitslosenhilfe, die dann auch nochmal so mit da reinspielen könnten. Ja, in der kommenden Woche, es startet am Dienstag mit dem Verbrauchervertrauen, da darf man auf jeden Fall mal mit raufschauen, denn hier stellen sich ja zumindest mal die Weichen, beziehungsweise auch die Frage wird geklärt, wie stark sind denn eigentlich die Leute wirklich mit dem Vertrauen dabei? Also heißt, im Endeffekt hält man sich zurück, sieht man die Dinge negativ oder positiv und das lässt natürlich auch darauf schließen, wie sich die Wirtschaft in den USA aufstellt. Man kann sich vorstellen, dass wenn das Verbrauchervertrauen runtergeht, dann hat das wahrscheinlich eher den Grund, dass man eher der Meinung ist, dass es vielleicht auch nicht mehr so rosig um den Job bzw. Portemonnaie aussieht und umgekehrt. Also dementsprechend darf das durchaus mal beobachtet werden. Dann am Mittwoch, und da geht's richtig rund, wir haben einiges hier dann dementsprechend, wir haben die Veränderung der Arbeitslosigkeit für Deutschland, also die Arbeitslosenquote. Es gibt doch keine Prognose, 6,3 haben wir aktuell. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier da erstmal verharren, aber im Grundsatz geht davon aus, dass es nochmal so ein bisschen weiter nach oben geht. Dann haben wir das BIP, das Bruttoinlandsprodukt für Deutschland im negativen Bereich, sind wir aktuell. Und ganz offen, wo soll es jetzt herkommen, dass es auf einmal positiv werden sollte vom ersten Quartal? Dementsprechend sollte hier jetzt nicht unbedingt die Riesenüberraschung kommen. Es wäre allerdings überraschend, wenn es nochmal deutlich weiter nach unten ginge. Heißt also, wenn wir noch weiter in den negativen Bereich rutschen. Ich gehe davon aus, dass wir dann irgendwo bei minus 0,2, minus 0,1 dann so sind. Ja, weil sich so schnell natürlich die Lage auch dann nicht verändert, weder nach oben noch nach unten. Und dann kommen am Mittwoch auch gleich nochmal die Verbraucherpreise mit zum Tragen für Deutschland. Wir reden über 2,2% aktuell. Schauen wir mal, wo wir hier aktuell stehen, ob wir dann dementsprechend da bleiben oder ob wir tatsächlich schon nochmal ein Stückchen in die 2,0 reinlaufen, das heißt dann 2,1, wird sich zeigen. Ich gehe aber davon aus, dass wir hier uns erstmal stabilisieren. Also da sollte jetzt so langsam das Überraschungspotenzial dann auch ausgearbeitet sein. Ja, und aus den USA gibt es auch hier das Bruttoinlandsprodukt, 2,4% haben wir. Und Sie sehen, wenn man das vergleicht, 0, also minus 0,2 in Deutschland, 2,4 in den USA, muss man das eigentlich auch nicht mehr groß kommentieren, denn am Ende, es zeigt sich in den USA, ja, die Wirtschaft ist weiterhin robust, zumindest ist das die Erwartungshaltung, die ich jetzt mal daran habe. Aber ja, natürlich ist das Ganze auch fragil und man kann es leicht kaputt machen und da darf man das nicht, das darf man nicht unterschätzen, denn kaputt geht schnell, Aufbau dauert halt immer mal ein bisschen länger und das ist dann wiederum die Schwierigkeit und auch die Gefahr dabei. Ja, dann geht es ein bisschen weiter am Donnerstag. Wir haben die Arbeitslosenanträge, die Erstanträge auf die Arbeitslosenhilfe, Feiertag in Deutschland, aber in den USA dann die Erstanträge auf die Arbeitslosenhilfe. Da darf man mal gespannt sein. Es geht wieder die gleiche Richtung, Verbrauchervertrauen, wie stark steht die Wirtschaft da und inwieweit werden halt dann da ja, Arbeitnehmer freigesetzt oder eben halt auch nicht. Und dann am Freitag schließt die Woche mit der Inflationsrate aus der Eurozone. Und nochmal mit dem Klassiker der Non-Farm Payrolls. Dann darf also auf Volatilität, ja, sich einrichten und gefasst sein. Ja, ich habe jetzt mal wieder das FedWatch Tool mitgebracht. Und, ja, wir sehen im Endeffekt, dass wir uns zu aktuell fast 94% bei gleichbleibenden Zinsen festhalten. Es gab zwischendurch ja mal so die Überzeugung, ja, Sie sehen es hier vor einer Woche, da waren wir noch bei 14,7% der Meinung, dass es, ja, dass es zu einer Zinssenkung kommt. Das scheint vom Tisch zu sein. Und Sie haben es vielleicht auch verfolgt, dieses Hin und Her schmeißt Donald Trump Jerome Powell aus dem Amt. Ich meine, die Frage ist halt, darf er das überhaupt oder darf er das nicht? Das ist nochmal eine andere Geschichte. Auf der anderen Seite, wen kümmert's? Ja, gemacht wird es dann im Zweifelsfall halt trotzdem. Entschuldigen kann man sich ja immer erst hinterher. Aber im Endeffekt, die Frage ist halt, bleibt Jerome Powell im Amt, ja oder nein? Ja, und warum steht er so unter Beschuss oder sagen wir, unter Kritik? Weil er einfach nicht die Zinsen senkt, die Donald Trump gesenkt haben will. Das sollte jetzt mittlerweile hinlänglich bekannt sein. Er hält das Zinsniveau für hoch und damit hält er ja auch den Dollar weiterhin für zu stark. Ob das momentan noch der Fall ist, das kann ich tatsächlich nicht beurteilen, aber es war zumindest bislang immer der Fall. Und ich habe es auch schon beim letzten Mal gesagt, starker Dollar heißt zwar, man kann halt günstiger importieren, aber mit dem Export sieht es halt mau aus. Und wenn man das Ganze umdreht, naja, dann haben halt alle anderen exportorientierten Länder was soll ich sagen, die rote Nase auf. Und die USA kann billiger exportieren, so dreht man das Ganze dann eben um. Das könnte ein Punkt sein, der da eben mit reinfließt. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass dieses Thema mit den Zinssenkungen durchaus nach wie vor auf dem Tisch liegt. Und man darf auch nicht vergessen, ja, die Märkte, Aktien, gerade die Aktienmärkte erholen sich ja gerade wieder ein bisschen. Die Frage ist halt bloß, wie nachhaltig das Ganze ist. Und wenn es eben nochmal weiter runtergeht, wovon ich ausgehe, dann könnte ganz schnell der Ruf nach einer Zinssenkung kommen, um eben einfach die Märkte zu stabilisieren und einfach wieder frisches Kapital bereitzustellen, das in so einem Crash dann ja mal irgendwann knapp wird, beziehungsweise verbrannt wird. Ja, mit den Aussagen, lass uns mal in die Charts reingehen. Und da sehen wir beim Dollarindex hier im Wochenchart, wie gesagt, das ist ja der Future immer, wir sehen aktuell, ich nehme mal das weg von der Zeichnung, einen schönen Hammer am Unterstützungspunkt, also man könnte es kaum besser im Lehrbuch finden. Wir sind aus der Seitwärtsbewegung A nach oben ausgebrochen, dann nach unten ausgebrochen. Wir sind genau am Unterstützungsbereich hier angekommen, den ich hier angezeichnet habe, der jetzt offen gesagt, aber auch irgendwo mal dann höchste Eisenbahn, höchste Zeit und höchste Not war. Ja, hier so bei rund 97, 70, sagen wir mal. Da sind wir angekommen, kommen im Tief, hat mir das, glaube ich, auch so direkt, 97, 68. Also man soll es kaum für möglich halten, direkt an der Linie. Und dabei habe ich die auch noch relativ willkürlich eingezeichnet, nämlich hier an den Tiefpunkten vom Mitte, Ende März 2022. Also so ist das dann manchmal. Ja, wie könnte es jetzt weitergehen? Erwarte ich jetzt, dass der Dollar-Index sofort wieder nach oben schnellt auf neue Hochs? Natürlich nicht. Also es wäre ja schon mal ein Erfolg, wenn wir uns zumindest noch mal ein bisschen nach oben absetzen können, auf die 101, 40, 50 vielleicht. Aber offen gesagt traue ich dem Ganzen die 102, 50, 75, vielleicht sogar die 103 zu. An der Stelle muss man mal schauen, was macht die 200-Wochen-Linie, die durchaus hier mal ein Wörtchen mitreden kann. Ja, die war ja schon mal relevant. Ja, die war ja mehrfach mal dann, ist auch nicht so einfach, die zu erreichen im Übrigen. Aber wenn sie mal erreicht wurde, dann spielte die schon eine gewisse Rolle. Zumindest hat sie mal gebremst. So wie hier hat sie im September 2024 hat die 200-Wochen-Linie hier durchaus den gesamten Dollar-Index wieder nach oben getrieben. Natürlich kommen da noch andere Faktoren mit dazu, aber das war halt nun mal der Ausgangspunkt zusammen mit dem Unterstützungsbereich. Und dann ist natürlich die Frage, ob der Markt jetzt einfach hier wirklich hochläuft, um von dort aus abzuprallen, zumal wir hier ja auch zumindest mal einen kleineren Widerstand haben, den wir hier aus der Woche vom Anfang Mitte März 2024 haben. Beziehungsweise, wenn die Kraft überhaupt nicht richtig reicht, dann sehen wir schon mal rund 102 den Turnaround sozusagen. So, und das muss man dann eben sehen. Ein großer oder ein größerer Widerstandsbereich, der zeigt sich bei 104, 50, 104 glatt, so in dem Bereich. Da geht es dann so los. Das sehen Sie mit den ersten oberen Schatten. Und da sehen wir doch hier, dass es immer wieder mal eine Rolle gespielt hat. Hier an dem Punkt ist der Dollar-Index immer wieder mal abgeprallt. Mehr von unten dann wieder, von unten gegenklopfen, wieder abzutauchen als von oben. Aber es gab sie. Und dann stellt sich hier oben natürlich auch die Frage, welche Rolle spielt die 200-Tage-Linie, die hier momentan nicht so eine große Relevanz hat, weil der ganze Dollar-Index ja seitwärts läuft. Also dann dementsprechend hier der Markt einfach durchläuft. Aber es kann durchaus sein, dass die 200-Tage-Linie dann tatsächlich als letzter Punkt den Dollar-Index nochmal wieder nach unten drückt. Das wäre so eine Möglichkeit, die man hier so im Gesamtbereich von, was nehmen wir hier, sagen wir mal 103, 30, 40, 50, was man hier sich dann mal genauer anschauen könnte. Es würde dann nämlich auch ganz gut zu diesem Bereich passen, wo wir hier ja zumindest mal so Öffnungsschlusskurse haben, so ein bisschen hoch, beziehungsweise Tiefpunkte eher, ja, wo man dann so eine andere, kleinere Widerstandslinie noch mal reinziehen könnte. Das wäre so eine Idee, wo der Dollarindex sich dann noch mal gen Süden verabschieden könnte, wenn es denn überhaupt so hoch geht. Na, das wird sich dann aber zeigen. Sollte der Hammer hier erstmal bestehen bleiben, ja, die Möglichkeit muss natürlich auch erstmal dann gegeben werden. Das kann natürlich auch zum Wochenende hin, also zum Freitagnachmittag, Abend, Nacht, dann immer noch mal nach unten abdrehen und dann ist diese Hammergeschichte und wir sehen vielleicht eine ganz andere Kerze. Also hier ist auch nicht wirklich was entschieden. Es ist die Tendenz zur weiteren Steigerung, davon gehe ich auch erstmal aus. Aber wir sehen hier eine klare Begrenzung und es dürfte schwer werden, deutlich über die 103 hinauszukommen. Ja, dann schauen wir uns mal an, was das Ganze für den Euro bedeutet. Also der Euro zum US-Dollar kommt auch hier an entscheidender Stelle zurück, auch direkt am Widerstandsbereich bei rund 1,15. Da sind wir, glaube ich, sogar direkt rangekommen, oder? Schauen wir nochmal hier nach. Genau, die 1,15 haben wir überschritten in der aktuellen Woche. Genauso haben wir deutlich überschritten. Und jetzt sind wir wieder auf dem Weg nach unten. Aber eigentlich auch genauso wie prognostiziert, wie eingezeichnet. Ich bin beim letzten Mal davon ausgegangen, dass der Euro sich einigermaßen stabil hält, heißt also eigentlich eher so seitwärts läuft, so irgendwo zwischen 1,15 und sagen wir 1,12, 70, 1,13. Ich gehe momentan eher davon aus, dass wir noch ein bisschen tiefer gehen, dass wir uns zumindest mal diesen ganzen Bereich bei rund 1,12, 1,11, 50 anschauen, da wo wir wirklich einen starken ehemaligen Widerstand haben, den man jetzt eben dann hier als Unterstützung nehmen kann. Und ich verlängere mal diese Linie. Und da sehen wir eben auch, dass es hier wirklich eine sehr, sehr starke Relevanz hat. Und dementsprechend hier erstmal mit einem weiteren Abverkauf nicht mehr gerechnet werden sollte, sondern dass hier einfach der Dollar erstmal still hängen bleiben sollte, heißt also der Euro sich dann hier wieder stabilisieren sollte, um, naja, ob es jetzt ganz wieder nach oben geht, das wird sich zeigen, aber zumindest mal so sich in dem oberen Bereich hier stabilisieren darf. Also das ist so die Idee, die ich hier so mitbringe. Ich wäre sehr überrascht, wenn es hier jetzt mehr oder weniger schnell mal runterrasselt, um dann noch viel stärker deutlich raufzugehen. Für den Euro heißt also deutlich raufzugehen, wäre dann so wirklich 1,18 oder höher. Da wäre ich erstaunt, denn offen gesagt bietet sich das momentan auch nicht an. Es sei denn, und das muss man natürlich dann auch immer mit einplanen, einkalkulieren, es sei denn, es gibt doch diese überraschende Nachricht, dass der, ja, dass die Fed die Zinsen senkt um 0,25%. Das könnte den Dollar belasten und könnte dementsprechend halt auch die entsprechende Stärke, leicht aufkommende, wieder aufkommende Stärke des Dollars halt umdrehen und die anderen Werte beflügeln. Und das gilt natürlich dann für alle folgenden auch noch. Ja, damit geht's direkt zum japanischen Yen. Auch hier, wir stabilisieren uns auch hier beim US-Dollar zum japanischen Yen an entscheidender Stelle bei 1,4050, im Tiefen bei 1,3988,9, also unter den 140. Da sind wir hängen geblieben und die Idee war ja zweierlei, dass es hier durchbricht, dass wir an der 200-Tage-Linie oder Wochenlinie ankommen und dann von unten diesen gesamten Unterstützungsbereich nochmal testen. Soweit ist es jetzt aktuell nicht. Es ist das zweite Szenario in Kraft getreten, also die Alternative, oder das eine war das bevorzugte, das andere war die Alternative, egal. Auf jeden Fall. Der US-Dollar ist hier gegenüber dem japanischen Yen wieder auf dem Weg nach oben. Und am Ende, wir sehen eben hier, wie mächtig auch hier charttechnische Analyse sein kann. Das heißt ja nicht, dass hier dementsprechend alles sofort wieder umgedreht wird, aber es zeigt eben einfach, dass es eine Zone ist, wo man sich durchaus mal auf die Lauer legen kann. Und das gilt ja im Endeffekt für alle Werte, die wir so betrachten und die man so betrachten kann mit charttechnischer Analyse, dass Unterstützung und Widerstände eben Reaktionen hervorrufen können. Und das ist natürlich interessant, sich dann dementsprechend dort zu engagieren und zu sagen, gut, dann wage ich eben einfach mal den Einstieg, weil das Szenario nach oben, also das Profit-Szenario, ist ja deutlich größer als das entsprechende Risikoszenario, wenn man das halt entsprechend abwartet, heißt also hier zum Wochenschluss, dann wäre das so eine Idee, dass man dann, naja, zumindest mal davon ausgehen kann, dass sich der US-Dollar weiterhin stabilisiert, sagen wir mal auf die 1,4850, dann haben wir dann einen etwas größeren Widerstandsbereich. Und wenn es wirklich gut läuft, aber das wäre dann auch das Ende der Fahnenstange, da sehen wir sowas wie 150, 151 Yen gegenüber dem Dollar. Das wäre so eine Idee, die man hier, wenn auch hier eine positive Kerze, eine positive Woche haben, die den US-Dollar nochmal weiter nach oben treiben könnte. Alternativ, das gleiche gilt im Endeffekt für alle anderen Werte auch, aber wenn das nicht halten sollte, wenn das doch nicht klappen sollte, dann ist der Weg nach unten frei. Dann kann nochmal von unten gegengeklopft werden. Das sollte dann aber auch eher nur dafür dienen, um nochmal Schwung zu holen. So ähnlich wie der Schwimmer, der im Becken am Rand ankommt und dann mit einer Wende kraftvoll sich in die andere Richtung abstößt. Auf geht's zum britischen Pfund, das britische Pfund zum US-Dollar. Es ist bei allen so, es ist, als ob hier, als ob hier alle in die gleiche Richtung laufen. Es liegt natürlich auch daran, dass alle in die gleiche Richtung laufen, weil es ja mit dem US-Dollar zusammenhängt. Aber ich finde es halt immer bemerkenswert, dass das Thema Unterstützung und Widerstände eben ja überall greift. Und auch hier die Idee durchaus greifbar und nachvollziehbar war, wenn wir dann hier oben abprallen bei rund 1,3450, dass wir dann zumindest mal auf die 1,3140,50 kommen, vielleicht 1,31, und dass wir dann ja von dort aus gerne wieder nach oben abprallen dürfen. Ich bin jetzt allerdings doch etwas zurückhaltender mit dem Positivszenario für das Pfund. Also zunächst mal gehe ich davon aus, dass das Pfund doch noch ein bisschen weiter runter geht, nämlich auf die 1,2850. Das wäre so ein Szenario, um sich dann vielleicht nicht ganz so stark nach oben zu bewegen, wie in der letzten Woche noch angedacht und angedeutet, sondern dass wir uns dann eben auch nochmal so zwischen, sagen wir mal, rund 1,2850 und 1,3450 dann hin und her bewegen sollten. Und es würde auch gut so zum bisherigen Bild passen und sich gut hier so mit einfügen. Schauen wir mal, ob es so kommt. Und dann würden wir so an der 200-Tage-Linie über der 200-Wochen-Linie und so ein bisschen langhangeln. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, im australischen Dollar gibt's eigentlich auch hier nichts zu meckern momentan. Ist irgendwie auch so eine deutsche Formulierung, fällt mir immer wieder mal auf. Ja, da gibt's ja nichts zu meckern. Ist eigentlich, das ist wirklich eine echt negative Formulierung, wenn man es genau anschaut. Und dementsprechend kann man sagen, das könnte man dann alternativ sagen, also der australische Dollar zeigt sich ja doch überraschend stark, formulieren wir es mal so. Also er zeigt überraschend stark. Die Idee war, dass es beim letzten Mal in die Richtung 200-Tage-Linie ging, dass wir dann hier so abprallen, muss dann so seitwärts ein bisschen zu bewegen, auf die rund 0,6350 und dann von dort aus anzusteigen. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt auch hier beim australischen Dollar etwas mehr Luft nach unten bekommen. Das heißt also, die rund 63 US-Dollar-Cent, die sollten durchaus drin sein. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir uns nochmal mit den rund 62 US-Dollar-Cent beschäftigen und von dort aus dann langsam, stetig und zumindest mal wieder in den ursprünglichen Bereich bei rund 64 Cent, Dollar-Cent, 64,50, sowas in dem Bereich lang zu bewegen. Dann hängen wir dann irgendwo bei der 200-Tage-Linie fest. Die 200-Wochen-Linie ist ja schon lange unterschritten. Dann hängen wir irgendwo bei der 200-Tage-Linie fest. Und dass das zunächst mal einfach so der Bereich ist, wo auch hier der australische Dollar seine Grenze findet im, ich will nicht sagen Höhenflug, denn das ist es jetzt auch wieder nicht, aber im Aufbegehren, formulieren wir es mal so. Ja, und auch immer wieder mit dabei ist der US-Dollar zum kanadischen Dollar. Und auch hier kann sich der US-Dollar gerade retten am entsprechenden Unterstützungsbereich bei 1,3850, 60,70. Lass beides drin, denn die letzte Woche war wirklich sehr, sehr schwierig für den US-Dollar. Man hat es ja leicht versucht, nach oben zu kommen, ist aber dann wieder abgeprallt an der 200-Tage-Linie. Und hier ist die Gefahr aus meiner Sicht noch nicht vom Tisch, dass wir uns hier zunächst mal mit den 1,35 beschäftigen dürfen. Das heißt nicht, dass wir da jetzt sofort und unmittelbar hingehen. Ich kann mir vorstellen, dass im Vergleich auch zu den anderen Währungspaaren der kanadische Dollar sich doch etwas stärker zeigt, als dem US-Dollar lieb sein sollte. Und dass wir uns idealerweise zwar schon noch ein bisschen nach oben bewegen, aber dann eben an der 200-Tage-Linie doch hängen bleiben, um dann nach unten abzutauchen. Und ob wir jetzt direkt nochmal ganz runterrauschen, also auf die 1,3530, das wird sich zeigen. Das muss jetzt auch nicht unbedingt sein, aber ich kann mir vorstellen, dass wir uns zunächst mal in den gesamten Bereich von ungefähr, was können wir nehmen, von ungefähr 1,37 bewegen könnten. Also das wäre so eine Möglichkeit, die lässt sich dann hier so von den entsprechenden Hochpunkten bzw. Widerstandsbereichen dann, ja, hier sehen Sie ja so ein bisschen was, aus dieser Seitwärtsbewegung, das lässt sich hier so ableiten und das wäre dann hier offen gesagt schon Zeichen von Stärke. Also ich zeichne das nochmal ein, lasse das ein bisschen an. Genau. Also das wird dann eben wirklich ausgehend von einer leichten Erholung nochmal wieder uns in diesen Bereich reinbewegen. Das wäre offen gesagt für den US-Dollar doch schon eine beachtliche Geschichte, sich dort dann zu stabilisieren und nicht wieder direkt runterzufallen auf die 1,3250, wo wir in den letzten Jahren ja auch schon mehrfach waren. Und zu guter Letzt, wenn es an die Währungspaare geht, US-Dollar zum Schweizer Franken, der Swissie, und auch hier kann sich der US-Dollar gerade noch irgendwie so aus der Schlinge ziehen, wenn auch, meine Güte, mit dem langen Hals, das kann man schon gar nicht mehr sagen. Und es ist tatsächlich so, dass wir jetzt zunächst mal einfach an diesen ehemaligen Widerstandsbereich ranklopfen von unten. Heißt also bei rund 84 Rappen, dann dürfte zumindest mal so ein leichtes Zucken und Stottern kommen, um dann idealerweise doch über diesen Unterstützungswiderstandsbereich jetzt auszubrechen, die 85 Rappen da mal anzusehen und sich dann idealerweise oberhalb des Ganzen zu stabilisieren. Und wenn es für den US-Dollar richtig, richtig gut läuft, wovon ich aber nicht ausgehe, streichele ich das mal hier, dann sehen wir vielleicht sogar die 87,50, also 87 Rappen 50, um von dort aus wieder abzutauchen. Ich gehe aber eher davon aus, dass wir uns irgendwo bei rund 85 Rappen, 85, 50, vielleicht 86 Rappen wieder nach unten drehen und dann mit Hängen und Würgen diesen ganzen Bereich bei rund 84 Rappen dann verteidigen und uns idealerweise von Seiten des US-Dollars dort halten und nicht wieder drunter laufen. Nochmal, sollte der US-Dollar nachhaltig darunter kippen, dann wird es tatsächlich eng. Dann dürfte der amerikanische Besucher in Zürich nicht mehr ganz so glücklich sein, denn dann wird es richtig teuer. Damit gehen wir mal ins Gold. Gold ist genau das Stichwort, wenn es für richtig teuer geht. Gold war im Hoch jetzt bei 3.509,90 $. Tja, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, als er sich irgendwie mal so ein bisschen Goldschmuck gekauft hat? Da bleibt ja selbst die Golduhr dann nochmal im Tresor liegen. Na, ich fasel rum, aber sei es drum. Ja, wer hätte das gedacht? Eine fast schon fahnenstangenmäßige Bewegung nach oben, wenn wir so ein bisschen zusammenstauchen, ja, dann sehen wir das fast schon, dass jetzt parabolisch nach Fahnenstange sieht es aus. Und das ist genau das Problem, das wir hier jetzt beim Gold auch haben, dass wenn es stürzt, wenn das Gold runterkommt, dann stürzt es eben deutlich. Das heißt, sollte sich dieser Shootingstar hier halten, und ich brauche noch nicht mal ein Bollinger-Band, um zu sehen, dass wir da durchgelaufen sind, sollte sich der halten zum Ende der Woche, dann kommt zunächst mal der gesamte Bereich $3.200 zum Tragen. Und dann entscheidet sich, ob die Stärke anhält, wovon ich mittlerweile nicht mehr ausgehe, weil $3.500 ist halt echt ein Wort, muss man ganz klar sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es dann nochmal einen kurzen Versuch nach oben gibt, wir dann aber recht zügig auf rund $3.000 fallen sollten. Aus meiner Sicht soll das aber auch reichen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es der große Handlungsbedarf, dass der nicht da ist, sich jetzt völlig von den Goldbeständen zu lösen. Aber es werden Gewinnmitnahmen kommen. Man muss vielleicht ein bisschen umschichten. Ich kann mir vorstellen, dass auch jetzt nochmal der Blick in Richtung Aktienmarkt geht und man sucht es vielleicht das ein oder andere Schnäppchen, weil man eben davon ausgeht, dass sich die ganze Lage rund um die Zölle, aber auch die Wirtschaftslage wieder beruhigt. Die Inflation ist irgendwie jetzt okay, ja, so im Griff, denkt man vielleicht. Und von der Fed wird schon noch irgendwann mal das Signal kommen. Ja, vielleicht auch nur dadurch, dass der Druck zu groß wird von Seiten der US-Regierung. Und ja, ich weiß, die Fed ist unabhängig, aber das heißt noch lange nicht, dass man nicht irgendwann mal einem gewissen Druck nachgibt. Wäre ja offen gesagt auch nicht das erste Mal. So, und davon mal abgesehen, die $3.000, die kann man sich mal ins Auge fassen und vielleicht ein paar Bestände sauber oder trocken halten, bereit halten, um sich dort dann, wenn man sich fürs Gold interessiert, sich dort halt entsprechend mal wieder einzudecken und ja, nachzulegen. Das wäre so eine Möglichkeit. Jetzt direkt Gold kaufen, aus meiner Sicht, wäre deutlich zu früh, weil eben die Gefahr groß ist, dass man dann eigentlich erstmal in fallende Preise kauft und das ja nicht unbedingt die Idee ist, die man so verfolgen möchte. Dann geht's zum Silber. Und im Silber sehen wir, was sehen wir? Wir sehen, dass es weiter bergauf geht. Damit war eigentlich genau das Gegenteil vom Gold. Das finde ich sehr bemerkenswert. Silber war ja doch die ganze Zeit abgehängt. Ja. Mein Gold ist als Fahnenstange nach oben geschossen und Silber quält sich über die Seitwärtsbewegung irgendwo zwischen $35 und $30 hin und her, mit der Tendenz jetzt eben auch nur $35 zu gehen. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt wenn Gold zurückkommt, warum sollte Silber dann deutlich ausbrechen? Und fundamental gesehen gibt es dazu auch nicht wirklich was zu sagen. Denn ja, Silber ist natürlich auch ein Industriemetall und ja, natürlich auch das ganze Thema der Wirtschaftsgrad, auch Industrie, muss man immer beobachten. Dies ist aber noch lange nicht weg vom Tisch, ja, muss man eben auch so sagen. Und gerade auch da die Wirtschaft, und ich will nicht immer nur über die USA reden, aber die Weltwirtschaft ist ja doch recht robust, auch wenn es hier und da mal Schwierigkeiten gibt und dass man hier im Endeffekt auch nicht jeden Tag gute Nachrichten hat. Das liegt auch, glaube ich, auch auf der Hand, aber im Großen und Ganzen passt es auch schon. Und das wäre so eine Geschichte, wo man eben auch sagen kann, dass Silber hier ja jetzt nicht völlig aus der Welt ist. Und dann kommen eben zwei Faktoren zusammen. Auf der einen Seite ja doch immer noch die einigermaßen robuste Wirtschaft und Industrie weltweit, Nummer eins, und Nummer zwei, dementsprechend halt auch eine entsprechende Konjunktur. Und ob jetzt mal Deutschland halt in der Rezession ist oder nicht, das spielt jetzt nicht so den großen die große Rolle, wenn der Rest der Wirtschaft oder der Rest der Welt ja doch einigermaßen okay läuft. Also ich drücke mich mal bewusst zurückhaltend aus, weil natürlich, klar, ne, es gibt Regionen, auch China hat es nicht einfach, auch die USA hat es nicht einfach, aber Das heißt noch lange nicht, dass da jetzt alles stillsteht. Und dementsprechend, wenn man die technische Komponente damit reinlegt, ist der Raum definitiv da, um nochmal auf die $35 zu gehen, auch darüber auszubrechen. Und dann ist eben die Frage der Faktoren, die dann zusammenkommen. Man kann durchaus davon ausgehen, dass bei rund $35 es nochmal ruppig werden könnte. Aber idealerweise, und das kann ich mir jetzt mittlerweile vorstellen, bricht das Silber dann darüber aus, testet vielleicht nochmal den ganzen Bereich von oben, um dann weiter nach oben auch zu laufen. Langsam, aber aus meiner Sicht dann doch eher stetig. Ja, und los geht's. Auf geht's zum Kryptomarkt, der Bitcoin. Der Bitcoin kommt auf über $90.000. Wir sind aktuell bei 94.686 im Hoch. Und da sind wir mehr oder weniger auch aktuell dran. Ja, die Idee war beim letzten Mal, dass wir uns so ein bisschen ruppig, holprig, zaudernd um die 90.000 bewegen, dann wieder zurückfallen, um dann nochmal durchzustarten. Den Umweg nach unten haben wir jetzt ausgelassen. Sollte die Woche so bleiben, und da reden wir über Sonntagabend und irgendwann zum Fixing, weiß gar nicht offen gesagt, wann das ist, aber alter Sonntag, sollte sich die Woche halten, dann haben wir eine schöne, starke, grüne Kerze, die eigentlich indiziert, dass der Widerstand gebrochen ist. Und sollte das so bleiben, dann gehe ich momentan davon aus, dass wir auch 100.000 sehen. Ich meine, offen gesagt ist das schon ein Hüpfer nur noch, um dann von dort aus in einer kurzen Schreckkorrektur vielleicht weiter nach oben zu laufen. Wenn sich die Dynamik hält, und das ist immer die große Frage mit dem Wenn und so, aber wenn sich die Dynamik hält, dann hat der Bitcoin momentan wieder die Chance, über die 100.000 zu laufen. Okay, klar. Aber auch auf die 110.000 dann wieder hochzugehen und damit sich eben zeigen, ob dann nochmal die Gewinnmitnahmen eintreten. Und ich sagte ja, ihr achten wir auf die $75.000, denn wenn man bei 75 einsteigt, hofft zumindest mal auf die 100, wenn nicht sogar auf die 110. Und offen gesagt ist die Frage dann, ob man dann nicht einfach nochmal die Gewinne mitnimmt und das gleiche Spiel nochmal versucht, ja, mit ein bisschen Geduld und mit etwas Zeit. Oder ob man dann eben sagt, okay, ich halte einfach und hoffe einfach, dass Michael Saylor halt noch mehr kauft, um dann dementsprechend den Bitcoin weiter nach oben zu treiben. Das lässt sich hier an der Stelle nicht so sagen. Ich halte mich hier an der Stelle bei rund 110, aber erstmal mit der Aussage auf, dass wir hier Gewinnmitnahmen erwarten können. Ich glaube, ist relativ greifbar und von daher dürfte es dort, spätestens dort, recht holprig für den Bitcoin werden. Ja, Ethereum hatte zuletzt doch einige Sorgen bereitet und diese Sorgen sind durchaus real und sind noch lange nicht vom Tisch. Ja, ich meine, sicher, wer sich nicht bei $1.500 für Ethereum interessiert, da könnte man fast sagen, der interessiert sich überhaupt nicht mehr für Ethereum. Ganz so schlimm ist es auch nicht. Man könnte sich ja immerhin bei rund $1.000 nochmal für Ethereum interessieren. Aber das wäre dann eben auch der nächste Bereich, auf den Ethereum gefallen wäre, um dort zu bremsen. Ja, weil da in dem Bereich, Sie sehen es, naja, da hat sich ja auch schon mal was abgespielt im Juni 2022. Und alles, was da drunter ist, ist nicht jetzt einstellig, also auch nicht zweistellig, aber ist deutlich, deutlich, deutlich nochmal drunter. Und ob das dann tatsächlich der Bereich ist, wo alle sagen, also jetzt bin ich echt an Ethereum interessiert, weil das ist ein Riesending jetzt ist auf einmal. Das sei mal dahingestellt. Von daher ist das hier auch bitter Not und bitter notwendig, hier halt dementsprechend bei rund $1.500 wieder nach oben zu laufen. Und ich hatte ja da schon gesagt, als wir hier diesen kleinen Doji hatten, dass es durchaus nochmal nach oben gehen könnte. Rund $2.000 wäre dann so die Marke. Ja, kannst du ja nochmal so mit reinlegen. Ja, da haben wir die entsprechende Marke. Aber viel mehr traue ich dem Ganzen jetzt auch nicht zu. Jetzt bin ich mal großzügig und erweitert dieses Szenario nochmal auf rund $2.300. Aber dort sollte eigentlich erstmal Schluss sein. Da haben wir die 200-Wochen-Linie dann anklopft oder umgekehrt, wo der Preis dann anklopft. Und wenn man das Ganze vergleicht, Ethereum oder Bitcoin, scheint momentan klar, wer hier einfach die Nase vorn hat, das Rennen macht. Das ist nämlich Bitcoin offensichtlich. Und dementsprechend sollte dann einfach das Thema Gewinnmitnahmen wieder zu Buche stehen, beziehungsweise vielleicht auch dann einfach der Ausstieg gewählt werden von Marktteilnehmern, die es bislang verpasst haben, um umzuschichten in den Bitcoin. Heißt also im Endeffekt, für Ethereum sieht es nach wie vor nicht rosig aus. Das war mal eine lange Zeit anders, aber irgendwie ist Ethereum hier offensichtlich unter die Räder gekommen. Ja, und zu guter Letzt gehen wir ab zu Solana. Ja, geht ab. Na, fast. Nicht wirklich, aber irgendwie korrigiert Solana zumindest. Und das muss man Solana jetzt auch wieder zugutehalten. Wir sind zuletzt hier bei, was haben wir im Tief, bei knapp unter 100 Dollar, also rund 95 Dollar, sind wir wieder nach oben gelaufen und haben wir immerhin schon wieder 55 Dollar gut gemacht. Also das ist jetzt auch schon mal ein ordentlicher Schwung, der hier genommen wurde. Was dann wiederum bedeutet, dass hier der eine oder andere Marktteilnehmer dann vielleicht sagt, naja, so bei 160, vielleicht so in dem Bereich bei 170, wo ja irgendwie schon mal große Unterstützung und Widerstände waren, da kann ich ja mal meine Gewinne wieder mitnehmen. Aber wenn ich bei 95 eingestiegen bin, dann reicht das ja dann auch. Und dann haben wir dementsprechend bei spätestens 180 Dollar im Endeffekt die große Gefahr vom Gewinnmitnahmen. Ob es dann nochmal so richtig nach unten geht, das wird sich zeigen. Solana wird ja auch, findet ja irgendwie auch Verwendung, wenn man so mit Meme-Coins beschäftigt. Da ist man auch von Ethereum so ein bisschen umgestiegen. Bin ja nicht völlig tief in dieser Szene drin, aber das ist zumindest das, was ich mir so mal so damit aufgeschnappt habe. Und dann wäre so eine Idee, dass wir dann, wenn es für Solana einigermaßen okay läuft, dass wir bei 180 bis 100, sagen wir 125, 130, 120 bis 130, also 180 bis 130, bleiben wir bei dem Wert, ja, dass wir uns dort irgendwie so festhalten und so seitwärts lang pendeln. Das wäre in dieser gesamten Schwächephase momentan eigentlich schon ein Erfolg. Und dann kann man natürlich, und das gilt für Bitcoin, aber auch für Ethereum, da kann man natürlich auch sagen, auch fürs Gold, naja, sollte tatsächlich hier die Überraschung seitens der Fed kommen, wonach es natürlich nicht aussieht, aber nochmal mit ein bisschen Druck, ist es jetzt auch nicht völlig vom Tisch, und dann kann das natürlich auch wiederum Solana, Ethereum und auch Bitcoin entsprechend beflügeln. Dementsprechend würde ich jetzt mich auch nicht dauernd super short hier hinstellen, sondern einfach sagen, wenn man mal Gewinne mitnehmen möchte, dann darf man sich da auch gerne ermutigt sehen an gewissen Marken, weil da sicherlich andere auch noch auf die Gedanken kommen, und dann einfach vielleicht sich abwarten zu halten, ob man dann nochmal einsteigt, bis etwas günstiger wird. Das übliche Trading-Ding eben. Ja, damit haben wir es auch schon wieder für Fast and Forex. Ich hoffe, Sie konnten sich ein paar Dinge mitnehmen. Ich beobachte natürlich die Märkte weiter. Für Sie spannend ist es ja, muss ich mal ganz klar sagen. Ich versuche auch noch mal ein paar Fotos, Videos, kleine Filmchen zu machen von Lima. Ich werde nicht immer nur hier sitzen, aber es hat irgendwie doch schon einiges auf dem Tisch momentan. Nichtsdestotrotz, genieße die Zeit. Ich hoffe, Sie auch. Bei mir wird es langsam Herbst, bei Ihnen wird es so Frühjahr. Es geht so, naja, in den Sommer rein, will ich es auch noch nicht sagen, aber immerhin ins Frühjahr. Und dementsprechend genießen Sie auch da mal das schöne Wetter, sofern da. Und dann sehen und hören wir uns, wenn Sie mögen, am Montag wieder, dann mit der Marktwoche. In dem Sinne, Ihr Wiener Dahlt.